SR Info. Bilanz am Abend.
Donald Trump und die Ukraine. Der Ton ist doch heute noch mal rauer geworden. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir auf die Lage bei ZF, wo das Werk in Saarbrücken ja möglicherweise ausgegliedert werden soll. Und wir berichten über den offenbar kritischen Gesundheitszustand des Papstes. Mein Name ist Peter Weizmann. Guten Abend. Marco Rubio, der neue US-Außenminister, war gestern ganz offensichtlich bemüht, die Gemüter zu beruhigen nach dem Treffen mit dem russischen Außenminister Lavrov in Saudi-Arabien. Die Bedingungen für ein Ende des Krieges in der Ukraine müssten für alle Seiten akzeptabel sein, einschließlich für die Ukraine selbst und für Europa. Die Amerikaner hätten in den Gesprächen keine Versprechungen gemacht. Dann haben die schlimmsten Befürchtungen der Europäer und speziell der Ukraine aber neue Nahrung erhalten. Heute Nachmittag hat Donald Trump Präsident Zelensky als Diktator ohne Wahlen bezeichnet. Und schon in der Nacht hat er in einer Pressekonferenz in Florida die Ukraine attackiert. Die hätte den Krieg nie anfangen, sondern einen Deal machen sollen, statt nun zu jammern, dass sie nicht bei den Gesprächen dabei sei.
But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal.
Wie das alles in der Ukraine ankommt, das habe ich vor wenigen Minuten ARD-Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew gefragt.
Und das ist etwas, was die Menschen hier verärgert, was sie aber auch mit sehr viel Trotz und Ironie aufnehmen. Viele Menschen posten heute, erinnern an die massiven Kriegsverbrechen, die Russland hier seit 3 Jahren in der Ukraine begeht. Auch ukrainische Medien versuchen teilweise das doch mit einer Art, ja, schwarzem Humor zu nehmen. Das Portal Kiew Independent beispielsweise hat heute groß aufgemacht mit einem Artikel mit dem Bild von Donald Trump, und der Titel lautete: Wer hat den Krieg gegen die Ukraine begonnen? Und dieser Artikel besteht aus einem Wort, nämlich Russland.
Trump hat in seiner Rede vergangene Nacht oder in seiner Pressekonferenz ja auch Neuwahlen in der Ukraine gefordert. Wie geht Zelensky damit um?
Auch da reagiert nicht nur der ukrainische Präsident mit Kritik und weist es zurück, sondern auch die ukrainische Bevölkerung, auch der Parlamentssprecher hat sich dagegen geäußert. Also das ist eine Frage, die gar keine Frage ist hier in der Ukraine. Weder die politische Opposition noch die Zivilgesellschaft fordert zum aktuellen Zeitpunkt Wahlen. Im Gegenteil, viele Menschen sehen darin eine Gefahr, unter anderem die Menschenrechtlerin Oleksandra Matwitschuk. Sie postete heute, Russland würde diese Wahl eben nur fordern, um die Ukraine weiter zu schwächen, um weiter angreifen zu können, um die Ukraine dann einnehmen zu können. Und sie sagte, ohne Sicherheitsgarantien besteht die Gefahr, dass wir den Moment nicht mehr erleben, in dem wir unsere Stimme an der Wahlurne überhaupt abgeben können.
Passenderweise ist derzeit ja der US-amerikanische Sondergesandte Kellogg zu Besuch in Kiew. Hat er heute irgendwie versucht, die Gemüter etwas zu beruhigen?
Nun, er kam heute Morgen an und sagte, er freue sich, in der Ukraine zu sein und er wolle zuhören. Ich habe gestern aus Regierungskreisen gehört, man wolle eben auch zuhören, was er noch zu sagen hat. Da war die Wut über die Ergebnisse des Treffens in Saudi-Arabien doch sehr groß in ukrainischen Regierungskreisen. Jetzt gerade ist ein Treffen mit Andriy Yermak zu Ende gegangen. Das ist der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, und er hat sich sehr positiv über dieses Treffen geäußert und sagte, wir zählen auf weitere Unterstützung der Amerikaner, und für uns ist es wichtig, dass die Amerikaner verstehen, wie die Lage hier vor Ort selber ist. Und er sagte auch, dass man Interesse daran habe, weiterhin ein gutes Verhältnis zu Amerika zu haben und eben eine Beziehung, die auf Wahrheit und Gerechtigkeit basiert. Und da kann man natürlich ein großes Fragezeichen hintersetzen und auch auf Vertrauen. Vertrauen ist auf jeden Fall hier in den letzten Tagen und Wochen ja erschüttert worden.
Ja, und auch das Vertrauen zwischen anderen europäischen Staaten und den USA ist wohl offenbar erschüttert worden. Im Moment läuft wohl gerade eine Schalte, die der französische Präsident Macron initiiert hat, wo man spricht über das, was da aus Washington kam, auch in der vergangenen Nacht. Aber welche Optionen hätte man denn überhaupt noch, wenn Trump die Ukraine in diesen Verhandlungen jetzt quasi fallen lassen würde?
Das ist die entscheidende Frage und vermutlich die entscheidende Frage, wenn wir über die Zukunft, die gesamte Zukunft der Ukraine sprechen. Denn die Ukraine ist maximal abhängig von den USA, was Finanzhilfen angeht, aber was vor allem auch die militärische Unterstützung angeht. Und es Es ist schon vor Amtsantritt von Trump klar gewesen, sollte Amerika sich tatsächlich zurückziehen aus der Ukraine, seine Hilfe tatsächlich komplett einstellen, dann würde eine Lücke entstehen, die die Europäer so schnell nicht kompensieren könnten. Und wenn wir jetzt über einen möglichen Frieden, einen Waffenstillstand sprechen und der müsste abgesichert werden, sollten die USA da nicht mitmachen, den nicht mit absichern, dann gehen viele Sicherheitsexperten davon aus, dass die Europäer auch dazu nicht in der Lage sind. Nun wenden sich die Ukrainer natürlich an die Europäer mit ein bisschen Resthoffnung, dass sie noch haben, aber objektiv gesehen ist die Lage mehr als angespannt.
Gibt es denn aus ukrainischer Sicht mögliche Kompromisslinien für Friedensgespräche, die vielleicht nicht öffentlich sind, die sich aber irgendwie abzeichnen?
Also mittlerweile erlebe ich hier zum aktuellen Zeitpunkt vor allem sehr viel Trotz. Sehr viel Trotz. Man möchte sich nicht unterkriegen lassen. Man muss verstehen, dass die Ukraine ein Land ist, das vor 3 Jahren überfallen wurde vom größten Land der Erde mit einer riesigen Armee. Und das damals kaum Unterstützung hatte, sondern im Gegenteil, dem gesagt wurde, ihr habt 3 Tage. 3 Jahre später gibt es dieses Land noch. Die Souveränität und Unabhängigkeit konnte verteidigt werden, obwohl große Teile des Landes unter russischer Besatzung sind. Aber das ist eine Erfahrung, die die Menschen hier zusammenschweißt, die die Menschen sehr, sehr stolz macht. Und jetzt, wo der wichtigste Partner wegzubrechen scheint, reagieren die Menschen mit Trotz und versammeln sich wieder hinter ihrem Präsidenten Volodymyr Zelensky.
Wir hatten in den letzten Wochen öfter mal über die militärische Lage berichtet, weil die jetzt ziemlich prekär galt. Im Moment redet man da wenig drüber, zumindest hier bei uns in Deutschland. Aber die ist ja nicht unwichtig, wenn es um Verhandlungen geht. Wie stellt die sich denn derzeit dar?
Ja, sie ist nicht besser geworden, das kann man sagen. Die Ukraine hat nach wie vor große Probleme an der Front. Sie hat weniger Material, sie hat weniger Menschen. Das ist eine Mathematik, eine brutale Rechnung, die nicht aufgehen wird, höchstwahrscheinlich. Und das ist eben das Problem der Ukraine. Das ist auch der ukrainischen Führung klar. Und genau deswegen möchte die Ukraine diesen Krieg ebenfalls so schnell wie möglich beenden. Für die Ukraine hängt alles von den sogenannten Sicherheitsgarantien ab. Also die Ukraine hat Angst, dass Russland wieder angreift und hofft, dass man mit internationalem Druck eine Situation herstellen kann, in der das verhindert wird. Dann, so gehen hier oder davon gehen hier vor Ort viele Menschen aus, wäre man auch bereit, zumindest inoffiziell über Gebietsabtretungen zu sprechen. Das würde bedeuten, man erkennt es zwar juristisch nicht an, aber faktisch wären die aktuell besetzten Gebiete eben auch unter russischer Kontrolle.
Informationen von ARD-Korrespondentin Rebecca Barth aus Kiew. Und noch ein eben gepostetes Zitat von Donald Trump kann ich Ihnen heute Abend nicht vorenthalten. Er sagte, dieser Krieg in der Ukraine sei für Europa viel wichtiger als für die USA. Wir, so Trump, haben einen großen, schönen Ozean als Trennung. Während der US-Präsident also viele Gewissheiten über den Zusammenhalt des Westens und über unsere Sicherheit in Frage stellt, versucht die EU erstmal Kurs zu halten. Heute mit dem Beschluss über das 16. Sanktionspaket gegen Russland. Andreas Meyer-Feist mit den Details.
Die EU nimmt die russische Schattenflotte ins Visier. Die Liste der sanktionierten Schiffe wird um 73 verlängert und damit fast verdoppelt. Nicht nur Eigentümer, auch Kapitäne können bestraft werden. Das war bisher nicht so. Für das neue Sanktionspaket hatte sich auch Kaja Kallas stark gemacht, die Außenbeauftragte der EU. Russland nutze die sogenannte Schattenflotte, um Sanktionen zu umgehen.
That's why we really need to be strong. This is the only thing that they understand.
Deshalb müssen wir Stärke zeigen. Das ist das Einzige, was sie verstehen, erklärte die EU-Außenpolitikerin aus Estland vor wenigen Tagen. Tatsächlich machte die EU vor 2 Jahren einen harten Schnitt. 90% des russischen Erdöls durften nicht mehr in die EU importiert werden. Zusätzlich wurde ein Preisdeckel festgelegt für russische Ölexporte an den Rest der Welt. Vorwurf der EU, die Schiffe transportieren Öl, das Russland viel teurer verkauft hat, um die Kriegskasse zu füllen. Das finnische Zentrum für Energieforschung hatte dazu Zahlen vorgelegt. Der zusätzliche Umsatz seit Beginn der Sanktionen soll rund 25 Milliarden Euro betragen. Nun dürfen die Schiffe keinen EU-Hafen mehr ansteuern. Die Sanktionen sollen Geschäfte erschweren, aber auch Sabotage und Spionage. Davor warnte Finnlands Premier Petteri Orpo. Unsere wichtigste Aufgabe neben den polizeilichen Ermittlungen ist es, wirksame Wege zu finden, diese Geisterflotte zu stoppen. Diese Flotte pumpt Geld in die Kriegsanstrengungen Russlands und ermöglicht es Russland, den Krieg fortzusetzen. Ein Krieg gegen die Ukraine und gegen das ukrainische Volk. Allein im Dezember 2024 soll Russland nach Informationen von Greenpeace rund 5,5 Millionen Tonnen Ölprodukte aus seinen Ostseehäfen exportiert haben. Eine Menge, die dem monatlichen Rohölimport Deutschlands entspricht. Russland, so der EU-Vorwurf, transportiere auf alten Schiffen mit unklaren Eigentumsverhältnissen auch Getreide, das der Ukraine gestohlen worden sei. Nun stehen bald 150 Schiffe auf der EU-Sanktionsliste. Mehr als Großbritannien mit 110 Schiffen, etwas weniger als die Amerikaner sanktioniert haben, 180. Die neuen Sanktionen der EU betreffen aber nicht nur den Schiffsverkehr. Beschlossen wurde auch ein Exportverbot für Videospielkonsolen und andere Geräte, mit denen man Kampfdrohnen steuern kann. Weitere 13 russische Banken werden aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen. Außerdem wird die Liste der militärisch nutzbaren Stoffe erweitert, die nicht nach Russland verkauft werden dürfen, unter anderem Chrom. Die neuen EU-Sanktionen dürften aber vor allem den Ölexport aus Russland treffen.
Für eine echte Wende in der Asyl- und Migrationspolitik. Das ist der Titel eines Antrages, der heute im Landtag des Saarlandes debattiert wurde. Eingebracht hatte diesen Antrag die AfD-Landtagsfraktion. Aber der Antrag stammt nicht aus der Feder der AfD-Landtagsfraktion, sondern er ist mehr oder weniger 1:1 kopiert von einem Antrag der CDU-Bundestagsfraktion vom September vergangenen Jahres. Ein ungewöhnlicher Vorgang also, über den ich kurz vor der Sendung mit meinem Kollegen Aaron Klein im Landtag gesprochen habe. Ich habe ihn zuerst gefragt, warum die AfD das so gemacht hat.
Naja, ganz einfach, um der CDU-Fraktion im Landtag die Pistole auf die Brust zu setzen. Das hat Christoph Schaufer, der stellvertretende Fraktionschef der AfD im Landtag, auch im Vorhinein genauso zu uns gesagt. Der Antrag, der sei strategisch, eben um zu schauen, ob der CDU Parteipolitik oder Sachpolitik wichtiger sei, so Schaufer. Denn die CDU im Landtag, die hat erwartungsgemäß gegen diesen AfD-Antrag gestimmt, eben weil er von der AfD kommt. Und die CDU nicht für Anträge stimmt, die von der AfD kommen, auch wenn der Inhalt von der CDU-Bundestagsfraktion übernommen ist. Das hat uns der CDU-Fraktionschef Stefan Toscani vorher gesagt. Christoph Schaufert von der AfD, ja, der wollte einfach eine Diskussion darüber provozieren und er formuliert das auch ganz offen so.
So gerne ich hier im Hohen Hause am Rednerpult stehe, so finde ich es diesmal doch ein wenig schade, nicht zu Hause mit einer Tüte Chips und einem leckeren Getränk vorm Fernseher oder Computer zu sein und mir das Schauspiel gemütlich ansehen zu können, weil es sich gleich hier entwickeln wird.
Ja, ob er das danach auch getan hat, ist unklar. Auf jeden Fall hat er direkt nach diesem Wortbeitrag den Plenarsaal verlassen und ist auch bis zum Ende der Debatte bis jetzt eigentlich nicht wiedergekommen. Er hat uns mitgeteilt, dass er in den Neunkircher Stadtrat muss und deshalb den Landtag verlassen hat.
Ja, das klingt, als würde es da weniger um den Inhalt des Antrags gehen, als vielmehr um politische Strategie. Aber schauen wir mal auf den Inhalt. Was steht denn drin?
Ja, der Antrag der CDU im Bundestag und der AfD im Landtag, die fordern beide das Gleiche, sind ja auch mehr oder weniger wortgleich. Landes- bzw. Bundesregierungen sollen sich dafür einsetzen, Asylsuchende an den deutschen Außengrenzen zurückzuweisen, die aus einem anderen EU-Land nach Deutschland kommen. Das ist der Kern dieses Antrags.
Mhm. Und der Landtag hat ja dann eben über diesen Antrag debattiert. War die Debatte denn so hitzig, wie man das erwarten konnte?
Naja, Christoph Schaufert von der AfD, der diesen Antrag ja eingebracht hat, der hat sich ja der Debatte entzogen. Stattdessen gab es dann im Landtag eine inhaltliche Debatte zwischen SPD und CDU-Fraktion über die Asylpolitik an sich. Da kann das Saarland als Land auch wenig machen, das ist eher Bundessache. Trotzdem, Pascal Ahrweiler von der SPD-Fraktion verweist auf das, was die Bundesregierung hier schon getan habe.
Wir sprechen hier über die größten Reformen in den letzten Jahren im Bereich des Asylrechts oder auch beim Recht der Rückführung. Und dass nach 8 Jahren Stillstand und teilweise auch erfolglosen Verhandlungen endlich die gemeinsame europäische Asylpolitik, sogenannte GEAS, jetzt zum Abschluss gebracht wurde.
Das wiederum hat Raphael Schäfer von der CDU-Fraktion dann auch nochmal für ein bisschen Wahlkampf genutzt, der dann auch direkt unterbunden wurde vom Präsidium.
Ja, das mag Ihnen ja möglicherweise nicht gefallen.
Herr Kollege, Herr Kollege Schäfer, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber wir sind hier nicht auf einer Wahlkampfveranstaltung. Wir sind heute hier in der Landtagssitzung und ich bitte Sie, das zu unterlassen.
Ja, Wuhrufe gibt es im saarländischen Landtag auch eher selten. Also Fazit dieser Debatte. Die AfD hat diese Debatte über die Asylpolitik initiiert, die dann aber wiederum zum Streit zwischen SPD und CDU-Fraktion über das Thema geführt hat. Am Ende haben den AfD-Antrag im Landtag SPD und CDU-Fraktion abgelehnt. Die AfD-Fraktion hat zugestimmt. Die CDU-Fraktion hat aber weniger aus inhaltlichen Gründen abgelehnt, eher wegen der CDU-Brandmauer gegen die AfD.
Informationen von Aaron Klein aus dem Landtag des Saarlandes. Wie geht es weiter im ZF-Werk in Saarbrücken? Diese Frage treibt die rund 9000 Beschäftigten nicht erst seit gestern um. ZF wird von hohen Schulden geplagt und nun schlägt auch noch die Krise in der Autoindustrie durch. Aber gestern sind die Sorgen noch mal akuter geworden. Da wurde bekannt, dass der Konzern darüber nachdenkt, die komplette Antriebssparte zu verkaufen. Und zu der zählt auch der ganze Standort in Saarbrücken. Bei der Gewerkschaft IG Metall sorgen diese Pläne für Kritik. Peter Sauer.
Patrick Selzer, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Saarbrücken, war überrascht, erfuhr erst über die Medien von diesen Gedankenspielen. Die Gewerkschaft fordert vom Konzern statt Verkaufsideen eine Strategie, die die Beschäftigung sichert.
Deshalb war es uns wichtig, im Grunde genommen mit der Arbeitgeberseite in gemeinschaftlichen Dialogen über das Thema operative Themen aufzugreifen, um Wettbewerbsfähigkeit zu erzeugen und weniger mit solchen Konzepten, die eher einer Verzweiflungstat ähneln, dann rüberzukommen. Und für den Standort Saarbrücken hat das massiv Auswirkungen. Je nachdem, um welche Konzepte es da im Detail geht, kann das in der Tat noch mehr an Beschäftigungsabbau bedeuten, als es bislang im Raum stand.
Bereits im vergangenen Jahr hatte der ZF-Vorstandsvorsitzende Holger Klein konzernweit einen großen Stellenabbau angekündigt. Rund 1000 befristete Verträge wurden in Saarbrücken bereits nicht verlängert. Bis zum Jahresende will ZF im Werk bis zu 2000 weitere Jobs einsparen. Die IG Metall kritisiert die fehlende Transparenz, auch mit Blick auf einen möglichen Verkauf des Standorts.
Geht es da um einen Übernehmer, der letzten Endes nur Lizenzen und Patente kauft? Dann wird es natürlich noch massiver werden. Gibt es jemanden, der zusammenarbeiten will? Es ist völlig intransparent und von daher erst einmal abzulehnen, weil überhaupt gar nicht eine Zukunftsperspektive für Beschäftigte und für die Standorte da sind. Und das ist unser Hauptanliegen.
10 Milliarden Euro Schulden hat ZF angehäuft. Ein Verkauf der Antriebssparte, möglicherweise an einen asiatischen Interessenten, soll nach Auffassung der Geschäftsleitung möglichst schnell Geld bringen. Allerdings sind sich natürlich auch Interessenten der schwierigen Lage von ZF bewusst. Das könnte den Preis drücken. Aus Sicht der IG Metall ist ein Verkauf ohnehin die falsche Entscheidung. Für sie ist die Pkw-Antriebssparte weiter das Herzstück des ZF-Konzerns. Einem möglichen Verkauf steht die Gewerkschaft grundsätzlich skeptisch gegenüber, erläutert Selzer.
Fakt ist nur, derjenige, der am Ende des Tages für so etwas in dieser Ausgangslage Interesse hat, der hat mit Sicherheit andere Pläne, als jetzt den Standort Deutschland und die Beschäftigung auszubauen. Das ist unsere Sorge an dieser Stelle. Und deshalb sagen wir suchen nach Konzepten, die für die Beschäftigten und für die Standorte auch nachhaltig tragbar sind.
Einseitige Maßnahmen des Arbeitgebers zu Lasten der Beschäftigten werde man nicht einfach so mittragen. Zurzeit stimmen sich die Arbeitnehmervertreter der betroffenen Standorte über das weitere Vorgehen ab. Anfang kommender Woche sollen die Beschäftigten dann informiert werden.
Peter Sauer über die Sorgen ums ZF-Werk in Saarbrücken. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Das Gedenken an den Anschlag von Hanau und die Gesundheit des Papstes beschäftigen uns gleich noch bis 18 Uhr. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen für Sie mit Katharina Döppler.
Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr in 6 Bundesländern aufgerufen. Gestreikt wird auch in Rheinland-Pfalz, unter anderem bei den Stadtwerken in Trier, Pirmasens und Kaiserslautern. Das Saarland ist laut Verdi nicht betroffen. Die zweite Tarifrunde für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen war gestern ohne große Fortschritte zu Ende gegangen. Ab Mitte März soll nun weiterverhandelt werden. Verdi will bei der Tarifrunde unter anderem eine Lohnerhöhung von 8% durchsetzen. Im Saarland sollen Frauen besser vor häuslicher Gewalt geschützt werden. So können künftig bei Gewalttätern auch elektronische Fußfesseln eingesetzt werden. Dazu beschloss der Landtag einstimmig ein Gesetz mit den Stimmen aller Fraktionen. Laut der CDU-Abgeordneten Wagner Scheidt ist das eigene Zuhause für Frauen der gefährlichste Ort. Der SPD-Abgeordneten Baltes zufolge schützen elektronische Fußfesseln Menschen, verhindern Verbrechen und retten Leben. In Österreich hat der Verfassungsschutz nach eigenen Angaben einen islamistischen Anschlag in der Hauptstadt Wien verhindert. Verdächtig ist ein 14-jähriger Österreicher mit türkischem Migrationshintergrund, der schon vor einigen Tagen festgenommen wurde. Bei ihm wurden Pläne für einen Anschlag auf einen Wiener Bahnhof gefunden. In der Wohnung lagen auch Messer, Aluminiumrohre und eine Anleitung zum Bau eines Zünders. Der junge Österreicher hatte radikale Inhalte auf der Videoplattform TikTok verbreitet. EU-Agrarkommissar Hansen hat den Landwirten in Europa weniger Bürokratie in Aussicht gestellt. Hansen betonte, Bauern sollten sich auf ihre Arbeit konzentrieren, statt sich mit Papierkram abzugeben. Konkrete Vorschläge wolle er im Frühjahr vorlegen. Die EU-Kommission will an Direktzahlungen festhalten, um die Bauern bei ihren Einkommen zu unterstützen. Diese sollten aber stärker auf Landwirte ausgerichtet werden, die sie dringend benötigten, etwa Neueinsteiger. Außerdem sollen nach dem Willen der EU Leistungen für Natur und Umwelt belohnt werden.
Am 19. Februar 2020 tötete Tobias R. in der hessischen Stadt Hanau 9 Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und sich selbst. Anlässlich des 5. Jahrestags des rassistisch motivierten Anschlags hat die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Attermann, heute mangelnde Anstrengungen gegen Rassismus angeprangert. Statt das Sicherheitsgefühl von Migranten und ihren Nachkommen zu stärken, würden sie zum Sicherheitsproblem erklärt. Es sei zu beobachten, dass Diskriminierungen zunehmen. 5 Jahre nach dem Anschlag in Hanau hätten Migranten in Deutschland mehr Angst als je zuvor, so Attermann. In Hanau sind heute Angehörige der Opfer, unter anderem mit Bundespräsident Steinmeier, zu einer Gedenkstunde zusammengekommen. Stefan Pomerenke berichtet.
9 Vasen mit weißen Rosen stehen auf der Bühne, symbolisch für jedes der 9 Opfer, als Zeichen der Hoffnung. Die Gedenkstunde 5 Jahre nach dem rassistischen Anschlag beginnt mit Musik. Titel: Die Erde vom Himmel betrachten. Die Angehörigen sitzen in den ersten Reihen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erinnert an die Nacht vor 5 Jahren.
Die Kugeln eines Rechtsextremisten rissen sie mitten aus dem Leben. Der Täter erschoss sie in Bars, in einem Kiosk auf offener Straße, und er wusste nichts von seinen Opfern. Ziel seines rassistischen Hasses waren Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Menschen, die in seinen Augen nicht zu Deutschlands gehörten. Ihr Tod hat endlosen Schmerz, große Leere hinterlassen.
Steinmeier hat ein sehr herzliches und enges Verhältnis zu den Hinterbliebenen. Er hat immer Kontakt zu den Angehörigen gehalten.
Es schmerzt mich zutiefst, dass unser Staat ihre Angehörigen nicht hat schützen können. Und es schmerzt mich auch, dass sie nach der Tat sich an mancher Stelle alleingelassen gefühlt haben oder respektlos behandelt gefühlt haben. Sie haben mir davon hier bei unseren Zusammentreffen in Hanau in den vergangenen Jahren und auch beim Zusammentreffen in Berlin mehrfach persönlich berichtet.
Die Familien der Opfer beschreiben während der Gedenkstunde ihre Situation. Trauer und Wut werden deutlich. Sie erheben aber auch erneut Vorwürfe an die Politik. Emisch Gürbis hat in der Nacht ihren Sohn Sedat verloren.
Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die Stadt Hanau trägt die Hauptverantwortung an diesen Morden. Seit 40 Jahren geschehen diese Morde, ohne dass wirksam etwas dagegen unternommen wird. 5 Jahre sind vergangen und die Stadt muss ihre Verantwortung und Schuld anerkennen und sich dafür verantworten.
Ähnlich äußert sich Çetin Gültekin. Sein Bruder Gökhan wurde bei dem Anschlag vor 5 Jahren ermordet.
Niemand hat die politische Verantwortung für die Kette des Versagens übernommen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich wäre gänzlich verzweifelt, wenn ich mich in den letzten 5 Jahren auf die Versprechen der Politik, der Behörden und der Polizei verlassen hätte.
Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski von der SPD reagiert auf die Worte und spricht die Hinterbliebenen direkt an.
Es versteht sich von selbst, dass manches, was Sie hier gesagt haben, wehtut, dass vieles schmerzt, dass man das eine oder andere auch als nicht gerecht ansehen mag, was Sie hier kommentiert haben. Aber es war gut, es war wichtig und richtig, dass Sie uns dieses heute sagen konnten.
Die unterschiedlichen Positionen lassen sich während der Gedenkfeier nicht ausräumen. Als letzter der Angehörigen kommt Sahid Idriss Hashemi auf die Bühne. Er hat vor 5 Jahren seinen Bruder verloren und wurde selber von mehreren Kugeln getroffen. Er sorgt sich um den Ton in Deutschland, gerade jetzt vor der Bundestagswahl.
Die bittere Realität ist, wenn Populismus, wenn rassistische Rhetorik und wenn Feindbilder salonfähig werden, dann gibt es Menschen in diesem Land, die sich darin bestätigt fühlen. Und dann passiert das, was vor 5 Jahren in Hanau passiert ist.
Stefan Pomerenke hat berichtet über die Gedenkstunde zum Anschlag von Hanau. Er ist mit seinen mittlerweile 88 Jahren der zweitälteste Papst der Geschichte. Nur Papst Leo XIII. Wurde laut Aufzeichnung des Vatikans noch älter als der aktuelle Papst Franziskus. Der Italiener starb im Jahr 1903 mit 93 Jahren. Mit steigendem Alter haben sich zuletzt bei Franziskus Erkrankungen gehäuft. Vor allem die Atemwege machen ihm zu schaffen. Vergangenen Freitag wurde er in eine Klinik eingewiesen und seitdem hat sich seine Verfassung nicht gebessert. Im Gegenteil, die Sorgen um ihn wachsen. Aus Rom, Johannes Reichert.
Der Petersplatz in Rom. Touristen machen Fotos, Pilger stehen Schlange, um im Jubiläumsjahr durch die heilige Pforte in den Petersdom zu treten. Alles scheint normal. Doch der Gesundheitszustand des Papstes beschäftigt die katholischen Gläubigen. Etwa eine Gruppe von Ordensschwestern aus Burundi und einen jungen Katholiken aus Frankreich. Wir beten 7-mal am Tag für den Frieden und für den Papst. Sein Gesundheitszustand ist etwas kritisch, da er seit vielen Jahren nur einen Lungenflügel hat und nun an einer infektiösen Bronchitis leidet. Man weiß nie, wie sich das entwickelt. Wir beten für ihn und seine Gesundheit und versuchen, ihm durch unsere Gebete zu helfen. Auch eine katholische Männergruppe aus England ist nach Rom gekommen. Sie wollten heute eigentlich Papst Franziskus bei der Generalaudienz sehen. Der Zustand des Papstes macht uns traurig. Wir beten für ihn. Die Papstaudienz war heute eigentlich Teil unserer Pilgerreise. Das klappt nun ja jetzt nicht. Wir wünschen ihm gute Besserung und kommen einfach nächstes Jahr wieder, um ihn zu sehen. Am Dienstagabend hatte der Vatikan mitgeteilt, dass bei Franziskus eine beidseitige Lungenentzündung diagnostiziert wurde. Die Mitteilungen hören sich seit vergangener Woche von Mal zu Mal ernster an. An diesem Montag hieß es in einer Mitteilung des Presseamts des Heiligen Stuhls dann, Franziskus leide unter einer polymikrobiellen Atemwegsinfektion. Die medikamentöse Therapie müsse geändert werden. Das Krankheitsbild sei komplex. Alle Termine diese Woche wurden abgesagt. Gleichzeitig versucht Vatikansprecher Matteo Bruni zu beruhigen, der Papst habe gut geschlafen, Texte gelesen und gearbeitet. Franziskus sei guter Dinge, so Sprecher Bruni. Der Papst wird mit Antibiotika und Cortison behandelt. Pneumologe Jürgen Beer, Direktor am Münchner LMU-Klinikum, sieht aufgrund der veröffentlichten Informationen des Vatikans durchaus die Möglichkeit, dass sich der Papst erhole.
Wenn ich heute vom Vatikan lese, dass der Patient in einem normalen Krankenzimmer ist, aufstehen kann, frühstücken kann und die Zeitung liest, dann scheint es jetzt doch nicht so extrem spitz auf Knopf zu stehen.
Dass der Papst an einer Infektion von mehreren Erregern leide, erschwere die Behandlung. Ebenso sein hohes Alter von 88 Jahren und die Vorbelastung. In jungem Alter wurde Franziskus in Argentinien der obere Teil seiner rechten Lunge entfernt. Für Bär ist die Situation, kurz gesagt, ernst, aber nicht kritisch.
Grundsätzlich kann eine Lungenentzündung, und das ist natürlich die Gefahr, durch Ausschwemmung von Bakterien in die Blutbahn und entsprechend Auslösung einer Sepsis dann auch zu Organschäden und dann zu schweren Verläufen führen. Eine Lungenentzündung in diesem Alter ist auf jeden Fall ernst zu bezeichnen.
Bereits seit einiger Zeit geht es Franziskus gesundheitlich nicht gut. Trotz seiner Beschwerden hat er weiter Termine wahrgenommen. Die Anteilnahme unter den 1,4 Milliarden Katholiken ist groß. Die italienische Bischofskonferenz ruft auf, für den Papst zu beten. Auch in Lateinamerika drücken viele Bischöfe und Gemeinden ihre Zuneigung zum Papst aus und suchen das Gebet. Auch in Deutschland nehmen Bischöfe und Laien Anteil. Unter anderem übermittelte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, dem Papst Genesungswünsche. Heute empfing Papst Franziskus im Krankenhaus die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni. Sie sagte nach dem Treffen, sie sei zufrieden, der Papst habe sich lebendig gezeigt und er habe seinen Humor noch nicht verloren.
Johannes Reichert hat über die Sorgen um Papst Franziskus berichtet. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht ist es bewölkt. Nachts fällt mancherorts etwas Regen, der auf gefrorenen Böden selbst gefrieren kann. Und dann wird's glatt. Die Tiefstwerte liegen zwischen +2 bis -1 Grad. Und die werden bereits in der ersten Nachthälfte erreicht. Morgen am Donnerstag gibt's viele Wolken und am ehesten über Mittag noch gelegentlich etwas Sonnenschein. Am Nachmittag dann mitunter etwas Regen. Es wird mit 7 bis 11 Grad aber deutlich wärmer. Und am Freitag, da erwartet uns dann ein weitgehend trockener Wechsel aus Sonne und Wolken. Und es wird 12 bis 16 Grad warm. Das war's von der SR Info. Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.